Radikal klingt ja heute immer ein bisschen suspekt, mit Vorsicht. Wenn man sich aber auf die Wurzel des Wortes besinnt, so kommt man ein paar hundert, vielleicht auch tausend Jahre zurück auf die lateinische Sprache. Daher kommt nämlich das Wort radix, das sich in dem Wort radikal wiederfindet. Und es heißt genau das, Wurzel. Wir sind also eine Gemeinde, die in Christus wurzelt. Deswegen eine Gemeinde radikaler Christen. Natürlich gibt es immer im Laufe der Geschichte Menschen, die diese Radikalität, diese Verwurzelung meinten, auf ganz viele Menschen sozusagen von oben übertragen zu müssen und deswegen auch vor radikalen Mitteln wie Gewalt, Mord und so weiter nicht zurückschreckten. Ich möchte euch heute mit einem radikalen Christen bekannt machen, das heißt, die meisten kennen ihn, aber ihn nochmal ins Gedächtnis rufen, nachher auch noch mit einer ganz besonderen Sache, der Folgendes gesagt hat. Ich gläub, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, gläuben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Viele von euch werden schon allein anhand der Sprache erraten haben, um wen es sich handelt. Ich verrate es aber noch nicht. Von ihm ist auch das Thema unseres Gottesdienstes. Christus allein. Auch das, diesen Satz, diesen Ausspruch hat er geprägt und wir werden im Verlaufe der nächsten anderthalb Stunden hören, was es damit auf sich hat. Zunächst einmal wollen wir aber gemeinsam singen. Ein Lied, das aus eben jener Zeit kommt und deswegen auch in seiner Sprache uns ein bisschen zurücknimmt. Die güldene Sonne voll Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Wir könnten vielleicht zum Singen aufstehen, dann geht das nämlich leichter.
Freud und Wonne bringt unseren Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen da nieder, aber nun stieg ich bin munter und
heute ist der 17. April. Das bedeutet, morgen ist der 18. April. 18. April, wem sagt dieses Datum etwas? Tom? Bitte wer? Ich habe es nicht verstanden, Entschuldigung. DD hat Geburtstag. Okay, das ist jetzt etwa 32 Jahre her? 33, also morgen 33, gut. Gehen wir doch mal noch ein paar Jahre zurück. 18. April. Sagt mal ein Datum. Welches Jahr? 1521. Stefan hat schon eine Ahnung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Genau. 18. April 1521, Martin Luther steht vor dem Reichstag zu Worms. Martin Luther ist übrigens der Mensch, der diesen Satz geprägt hat, allein Christus, der auch diese kurze theologische Erklärung verfasst hat, die ich zu Anfang vorgelesen habe. Und wir sehen jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Luther, was ihm vor dem Reichstag passiert ist.
Ruhe! Ruhe! Martin Luther, seid ihr der Verfasser dieser Schriften?
Ja, der bin ich.
Wollt ihr widerrufen, was ihr geschrieben habt?
Ich kann nicht alle meine Schriften widerrufen, weil sie sich alle unterscheiden. Zum Ersten sind es Schriften, in denen ich christlichen Glauben und christliches Leben beschreibe. So simpel, dass selbst meine Widersacher zugeben, dass diese Werke nützlich sind. Diese Schriften zu widerrufen wäre undenkbar, denn damit würde ich anerkannte christliche Wahrheit widerrufen.
Er ist nicht hier, um Reden zu halten, sondern um zu antworten.
Der zweite Teil meiner Schriften wendet sich gegen die üblen Lehren und das verderbte Leben unserer Päpste in Vergangenheit und Gegenwart.
Nein! Oh, ja!
Durch die Erlässe des Papstes und die Doktrinen der Kurie ist das Gewissen der Gläubigen auf das Erbärmlichste gequält und geschunden worden. Wenn ich diese Schriften widerriefe, so täte ich nichts weniger damit, als die Tyrannei zu stärken und der größten Gottlosigkeit nicht nur die Fenster, sondern auch Tür und Tor zu öffnen.
Er hat sich damit selbst verurteilt.
In der dritten Gruppe wende ich mich gegen Privatpersonen und Individuen, die der römischen Tyrannei das Wort reden und meine eigenen Bemühungen, den Glauben an Christus zu stärken, angreifen. Ich bekenne, dass ich wohl zu harsch war. Ich bin nur ein Mensch und ich kann irren. Doch wenn ihr mir diese Irrtümer mit der Heiligen Schrift nachweist, so will ich meine Schriften widerrufen und meine Bücher ins Feuer werfen.
Ihr habt nicht auf die Frage geantwortet. Ihr, Martin Luther, werdet hier nicht erneut jene Dinge in Zweifel ziehen, über die die katholische Kirche schon lange geurteilt hat. Dinge, die schon lange in Brauchtum, Sitte und Ritus übergegangen sind. Den Glauben, den Christus, der vollkommenste Gesetzgeber, geweiht hat. Den Glauben, den die Märtyrer mit ihrem Blute bekräftigt haben. Ihr wartet hier vergebens auf eine Disputation über jene Dinge, die ihr die heilige Pflicht zu glauben habt. Und nun gebt eure Antwort. Ja oder nein?
Wollt ihr widerrufen oder wollt ihr nicht?
Da eure Majestät und eure Kurfürstlichen Durchlauchten eine einfache Antwort wünschen, so will ich sie geben. Solange ich nicht durch die Heilige Schrift widerlegt werde und mit einleuchtender Vernunft und nicht durch Päpste und Konzile, die sich schon so häufig geirrt und auch widersprochen haben, ist mein Gewissen einzig dem Wort Gottes verpflichtet. Und gegen sein Gewissen zu handeln, ist weder rechtens noch lauter. Ich kann nicht. Und ich werde nicht widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Ein beeindruckender Mann mit großen Folgen für radikales Christentum. Immer wieder haben sich Menschen auf genau diese Worte Martin Luthers berufen. Ich bin Christus und meinem Gewissen verantwortlich. Ich kann nicht anders. Wir gehen in die Osterwoche, in die stille Woche, in die Karwoche wird sie auch genannt. Wir tun das in diesem Jahr als Gemeinde auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir werden nämlich ab morgen Abend, an jedem Abend, eine Andacht anbieten. Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 19 Uhr Passionsandachten. Am Donnerstag eine besondere Form der Abendandacht, nämlich mit einem Pastor einer jüdisch-messianischen Gemeinde gemeinsam ein Passa-Fest, ein Passa-Mahl zu nehmen. Es gibt da auch was zu essen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns oder dass diejenigen, die daran teilnehmen wollen, sich bei Matthias Kühl anmelden. Die Telefonnummer steht hinten auf dem Begleitzettel, den ihr am Eingang bekommen habt. Und wichtig ist, dass diese Anmeldung spätestens morgen bei Matthias eingeht. Freitagabend dann Karfreitag, 19 Uhr. Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl. Das also unsere besondere Woche vor Ostern. Und dann gibt es Ostern um 10 Uhr einen Ostergottesdienst. Alles weitere Wichtige der nächsten Zeit findet ihr zum Nachlesen auf der Rückseite des schon gerade erwähnten Gottesdienstzettels. Wir wollen jetzt unser Geld zusammenlegen für die Belange der Gemeinde, die ja immer mal wieder ein bisschen Geld braucht für die alltäglichen Dinge. Und dabei wollen wir singen das Lied Jesus, höchster Name, teurer Erlöser. Der Text erscheint gleich hier vorne. Wir wollen nicht nur eine radikale Gemeinde sein, wir sind auch eine multimediale Gemeinde. Haben wir gerade gesehen, wir haben Film gesehen, zumindest einen Ausschnitt. Und Multimedia heißt auch, dass wir selber etwas tun können. Selber habe ich jetzt leider nicht für euch alle was mitgebracht, aber ich brauche vielleicht drei, die hier vorne stellvertretend für alle 3000, die hier sitzen, was ausprobieren. Sven. Oh, Sven ist gefährlich. Vielleicht noch eines von der holden Weiblichkeit, ein Vertreter. Seid nicht so schüchtern. Seid ihr sonst auch nicht. Es tut auch nicht weh. Wahrscheinlich nicht. Gut, also nur zwei. Arne Völkel, unser Pastor, ist sowieso Freiwilliger. Vielleicht bringst du schon mal dein Werkzeug mit. Vielleicht zeig dir das mal. Ich sag mal, was das ist. Das ist ein Luftballon. Ja, also so eine Gummihülle mit einem Loch vorne. Das kann man in den Mund stecken. Tu das mal bitte. Und jetzt blas diesen Luftballon doch bitte mal auf. Mm-mm. Nur blasen. Wahr. Ich wusste, Sven ist gefährlich. Sven kennt aber auch den Trick und hat ihn auch angewandt. Es gibt einen Trick. Normalerweise lassen sich diese schmalen Luftballons überhaupt nicht aufblasen. Okay. Wo rohe Kräfte. So, ist okay. Dankeschön. Sondern der Trick ist, man muss die fabrikmäßige Beschaffenheit des Luftballons etwas lockern. Das hat der Sven gemacht. Und dann wird die Haut etwas dünner, sodass sie ein bisschen Luft reinlässt. Und wenn man einmal einen Anfang hat, dann hat man gewonnen. Hille schafft es noch nicht. Aber ohne diese fremde Hilfe ist es schlichterdings unmöglich, einen solchen Luftballon aufzublasen. Wir werden das nachher in der Predigt noch etwas erläutert finden, was es damit auf sich hat. Du darfst ihn behalten. Oder einer Herzensdame, wenn du ein Herz daraus formen kannst, auch gerne schenken.
Willst du was basteln?
Vielen Dank. Palmsonntag. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu den Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das, dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die beiden gingen hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und die Leute ließen sie machen. Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straßen. Andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und die ihm folgten, riefen immer wieder, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel. Dort sah er sich alles an. Doch weil es schon spät geworden war, verließ er die Stadt wieder und ging nach Bethanien zusammen mit dem Kreis der 12.
Eine erstaunliche Geschichte, wie ich meine. Gestaunt habe ich darüber, dass Markus, der Evangelist Markus, von diesen 11 Versen 7 darauf verwendet, zu beschreiben, wie Jesus an den Esel kommt. 7-mal erscheint dieses Tier, immer wieder Esel, Esel, Esel. Und so langsam fragt man sich, warum ist ihm das so bedeutsam, warum ist ihm das so wichtig? Es war doch ein ganz normaler Tag damals. Ein Tag wie jeder andere. In Jerusalem feierte man das Laubhüttenfest und das eben nicht zum ersten Mal. Was diesen Tag aber zu einem besonderen machte, war der Einzug Jesu in Jerusalem. Bei unserem Ostergarten, der derzeit hier läuft, bekam ich mit. Ich habe den König da gemacht und saß hinter dem Vorhang. Bekam dabei mit, als einer der Leiter bemüht war, eine Klasse von sehr jungen Schülern nun zu animieren, der Ausführung oder den Ausführungen zu folgen. Und was habe ich euch gerade gesagt, fragte er. Und die Kinder hatten das nicht so ganz mitgekriegt. Er wiederholte es, von wem habe ich denn gerade erzählt? Ein Kind erbarmte sich und sagte, von Jesus. Und von wem noch? Wieder keine Antwort darauf, der Führer. Von wem habe ich noch gesprochen? Ein Kind vom Esel. Den hat Jesus mitgebracht. Ja, tatsächlich, den hat Jesus mitgebracht. Der steht auch oben zu sehen. Und die bedeutende Frage ist, was hat es damit auf sich? Einzug in Jerusalem. Jesus zieht auf einem Esel ein. Die Szene, die dort beschrieben wird, lehnt sich an am Psalm 118, Vers 25 und 26. Da wird beschrieben, wie der Sieg über die Feinde des Hauses Aarons vonstatten ging. Und dort ist das Thema dieser Einzug beziehungsweise die erwähnten Palmzweige. Und die Palmzweige, die in dieser Geschichte ja auch vorkommen, die Jesus zu Füßen gelegt werden, von denen Johannes sagt, dass sie geschwenkt wurden. Diese Palmzweige sind das nationale Wappenzeichen Palästinas. Und so verstanden, setzten die Leute ihre Hoffnung nun auf Jesus. Sie rufen es laut hinaus, gepriesen sei der Nachkomme des Königshauses David, er kommt im Auftrag Gottes uns zu erlösen. Er kommt im Auftrag Gottes uns zu erlösen. In den ersten 6 Versen, wie gesagt, erzählt Markus ausführlich, auch etwas umständlich, von diesem Esel, der herbeigebracht wird, Jesus zu tragen. Und wie das Kind im Ostergarten es richtig begriffen hat, hat der eine ganz besondere Bedeutung. Und die erfährt er in Sacharja 9. Das ist der zweite alttestamentliche Text, auf den sich diese Szene des Einzugs Jesu bezieht. Denn in Sacharja ist der Sieg beschrieben, wieder der Sieg über die Feinde Israels. Aber dieser Sieg, so lesen wir es dort, ist erkämpft, erkauft mit viel Gewalt und Blutvergießen. Vers 15 beschreibt die siegreichen Kinder Israels unter Führung ihres Königs vom Feindesblut betrunken, wie vom Wein. Und davon voll werden wie Opferschalen. Sacharja 9, ein Friedensfürst, wenige Verse weiter, man ergraut, man erschrickt darüber, wie hier dieser Frieden erkauft wird. Siegreiche Kinder Israels, betrunken vom Feindesblut. Und jetzt verstehen wir, warum Markus, der Evangelist, so ausführlich diese Szene einführt, warum er so eindrücklich, so ausführlich auf diesen Esel eingeht, auf dem eben der Friedensfürst sitzt. der König Israels, einzieht. Denn indem sich Jesus, wie es die alttestamentliche Verheißung beschreibt, auf einen Eselsfohlen setzt, um ihn in Jerusalem einzureiten, nährt er die religiös motivierte Friedenssehnsucht der Menge. Aber er läuft auch Gefahr, im Sinne eines zu erwartenden gewaltsamen Umsturzes der römischen Besatzungsmacht missverstanden zu werden. Jedenfalls, die Leute damals waren restlos begeistert. Wenn Jesus, wie der Fortgang seiner Passion dann zeigt, kein Interesse an einem politischen Umsturz der Verhältnisse, wenn ihm daran also nicht lag, dann müssen wir fragen, was war denn dann sein Ziel? Deutlich ist schon, er setzt sich sehr vehement, sehr bedeutsam von dem ab, was in Sacharja 9 steht. Da ergötzt sich niemand an dem Blut der Feinde vergossen, sondern Christus wird sein Eigenblut vergießen zur Erlösung der Feinde. Vers 11 beschreibt es dankbar knapp in unserem Text, was das Ziel Jesu überhaupt war. Jesus zog nach Jerusalem hinein und ging in den Tempel, lesen wir in Vers 11. Dort sah er sich alles genau an. Der Tempel also war Jesu Ziel und dessen Reinigung, wie sich tags darauf zeigen wird, als Jesus in den Tempel hineingeht und die Steuereintreiber, die Geldwechsler mit der Peitsche heraustreibt. Und in unserem Text, doch weil es schon spät geworden war, verließ er die Stadt wieder und ging nach Bethanien. Jesus also strebte die Reinigung des Gottesvolkes von einer korrupten Herrscherklique an. Jesus strebte an, das, was wir eben im Film von Martin Luther gesehen haben, seine Auseinandersetzung ebenfalls mit einer korrupten Herrscherklique damaliger Kirche, der römischen Kirche. Und was Jehu, der König über Israel, in einer anderen alttestamentlichen Überlieferung, 2. Könige 9, mit äußeren und gewalttätigen Mitteln unternahmen, das galt es Jesus innerlich am Herzen der Menschen zu tun. Israel hat immer wieder Könige, die sich mit Macht darauf verlassen, durch Macht und Gewalt Frieden herzustellen für das Volk Gottes. Aber was keinem dieser Könige gelang, ist das Herzen der Menschen zu verändern. Und deshalb reitet nun Jesus auf diesem Esel in Jerusalem ein. Der Messias kommt nicht zur Durchsetzung seiner Macht, sondern in der Kraft Gottes. Und das ist nicht in der Macht von Gewalt, sondern in der Macht seiner Liebe. Die Liebe ist die einzige Macht, Frieden herzustellen, die einzige Kraft, die Herzen zu verändern vermag und schließlich auch das Miteinander unter Menschen und Völkern. Und deshalb schreitet Jesus auch nicht zum Königspalast des Herodes oder zum Amtssitz des römischen Statthalters. Dort wird er später hingeschleppt. Er selber geht dahin nicht. Denn das ist nicht sein Ziel, deren Herrschaft zu übernehmen. Seine Erneuerung, Jesu Erneuerung, setzt beim Volk Gottes an. Jesus setzt bei uns an, bei dir, bei mir, indem wir auf ihn sehen lernen. Und wiederum, wie gesagt, 18. April, das war auch das Anliegen Martin Luthers im Reichstag zu Worms, alles daran zu setzen, dass sich das Volk, dass sich die Menschen, die an Jesus Christus glauben, wieder allein auf ihn, auf Christus konzentrieren, ihn sehen lernen und alles darum herum ihnen nicht bedeutsam ist. Von Martin Luther stammt der nächste Übersatz oder diese Überschrift, wieder den freien Willen. Und damit verbindet er diesen Kernsatz, von dem wir schon hörten, Christus allein. Das war einer der vier fundamentalen Grundsätze der Kirchenreform Martin Luthers. Zwei haben wir uns schon angesehen, allein aus Gnade, allein aus Glaube, alleine Christus. Der begeisterte Ausruf Luthers hält fest, wie wir drohender Gleichgültigkeit Jesus gegenüber entkommen können, wenn eben das Begeisternde ausbleibt. Und ich finde, das ist ja für uns auch eine sehr bedeutende Frage, wie bleiben denn wir bei Jesus, wenn die Begeisterung ausbleibt? Damals im Einzug in Jerusalem waren die Menschen schlichtweg begeistert. Sie jubelten ihm zu, aber es dauerte nicht lange. Als er ihre Hoffnungen, ihre Erwartungen nicht erfüllte, als er mit Liebe kam statt mit Schwert, mit Friede statt mit Hass, als er bereit war, sein Eigenblut zu geben, statt das der Feinde zu vergießen, da waren sie mit ihm fertig. Und der begeisterte, gefeierte erntete nur noch Gleichgültigkeit. Weg mit dem, weg mit dem. Der begeisterte Ausruf Martin Luthers, alleine Christus, hält fest, wie wir dieser drohenden Gleichgültigkeit Jesus gegenüber entkommen können. Denn Luther sah sehr deutlich, dass es mit einer äußeren Erneuerung, die bei Menschen und den Verhältnissen ansetzt, nicht getan war. Luther sah sehr deutlich, was wir eben mit unseren Luftballons euch demonstriert haben. Nämlich die Bemühung aus eigener Kraft, den Glauben aufzublasen, begeisternd zu machen, schön anzusehen, sagt Martin Luther, das ist völlig vergebens. Es gelingt auch nicht, denn der Menschenwille ist nicht frei, sich Gott zu nähern, zu nahen. Auch der Glaube an Jesus Christus ist gefährdet, wenn ein übertriebener Selbstanspruch dazu verleitet, eigenen Schwächen und Schattenseiten auszublenden und zu leugnen. Davor will uns dieser Satz Christus allein bewahren, dass wir unsere eigenen Schwäche und Schattenseiten ausblenden und sagen, ich kann das allein. Ich blase den Luftballon auf. Ich fülle meinen Glauben mit Reichtum. Ich mache das Erleben des Glaubens zu einem Fest. Luther sagt, nein, die Herren dieser Völker, der Völker, der Kirche, der Gemeinde, die wechseln sich ab. Aber sie verändern nichts am Wesen der Menschen. Luther war überzeugt, dass es aus eigenem Willen und Kraft, durch Askese, durch Hingabe, durch eigene Bemühungen, dass all das nichts hilft, um vor Gott zu bestehen. Und so formulierte, ich lese das noch einmal vor, dieses Zitat, allein in Christus sehen wir, dass Gott nicht sei ein zorniger Richter. Allein in Christus sehen wir, dass Gott sei nicht ein zorniger Richter, sondern ein günstiger, gnädiger Vater. Dies ist die rechte und gewisse Erkenntnis Gottes. Und malet uns Gott und Recht und eigentlich ab, wie er gegen uns gesinnet ist, außerdem auch kein anderer Gott ist. Wie hilfreich sich Glaube, der sich allein auf Christus verlässt, auf uns auswirkt, das bestätigen medizinisch-psychologische Untersuchungen unserer Zeit. Und ich habe mir natürlich überlegt, wie übersetzt man diese Theologie Martin Luthers aufs Heute, dass wir verstehen, was bedeutsam daran für uns ist, an diesem alleine Christus. Und ich bin fündig geworden in einem Magazin Gehirn und Geist. Darin gibt es eine Untersuchung, die damit sich beschäftigt, wie der Glaube auf Menschen wirkt. Und da lesen wir, der Glaube gibt Menschen, Zitat, ein Gefühl von Sicherheit und Unterstützung, selbst in schwierigen Zeiten. Und weiter, wissenschaftliche Studien deuten an, dass gottesfürchtige Menschen mit Problemen besser umgehen können und sogar länger leben als Atheisten. Erstaunlich, das zu lesen in einem völlig säkularen Blatt. Das gilt allerdings, so heißt es in diesem Artikel dann weiter, nur unter der Voraussetzung, dass gläubige Menschen in Gott einen Freund sehen. Nur wenn Menschen, glaubende Menschen in Gott einen Freund sehen, erfahren sie, dass der Glaube ihnen in ihrem Leben hilft. Dann empfinden sie, noch einmal Zitat, durch das Gebet tiefe Zufriedenheit und Freude. Ihre spirituelle Haltung ist zudem häufig gekennzeichnet von Akzeptanz, von Achtsamkeit und Vertrauen. Dementsprechend leiden sie weniger und lassen eher zu, was mit ihnen passiert. Noch einmal unser Beispiel vom Luftballon. Gott als Freund sehen, das bedeutet, ich muss diesen Luftballon nicht selber aufblasen. Ich muss quasi Gott nicht überwinden, ins Leben hineinzwingen, so wie ich die Luft in den Ballon hineinpresse. Gott ist mein Freund. Und weil er mein Freund ist, kehrt Zufriedenheit und Freude über ihn ein und nicht Anstrengung. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Luftballon schon mal aufgeblasen habt. Tut es zu Hause mal. Ich spüre noch den Schmerz hier. Das ist Zeichen der Anstrengung. Ich versuche, es nun zu schaffen. Ich bemühe mich um meinen Glauben. Ich bin dafür zuständig. Und Martin Luther sagt, nein, nicht du, sondern Christus allein. Das weckt Zufriedenheit und Freude. Es ist die spirituelle, die geistliche Haltung, gekennzeichnet von Akzeptanz, von Achtsamkeit und Vertrauen. Akzeptanz, dass das Leben uns begegnet, wie es uns begegnet. Achtsamkeit darum, wie wir mit uns selber umgehen in dieser Welt, mit unseren Erkrankungen, mit den Menschen um uns herum und dem Vertrauen darauf, dass Gott unser Freund ist. Sind die Glaubensvorstellungen jedoch negativ geprägt, etwa wenn eine Erkrankung als Strafe Gottes betrachtet wird, dann kann der Krankheitsverlauf, so heißt es in dieser Studie, sogar ungünstiger verlaufen als bei Patienten ohne Glauben. Sagen wir es also noch einmal mit Martin Luther, Christus allein, das genügt. Aber wer im Gefolge des Königs selber ein Minister und sei es nur seines eigenen Glaubens und seiner eigenen Gesundheit sein will, gerät unmittelbar in Konflikt mit seinem Herrn. Denn bei Jesus geht es um ein Leben, das den Mut hat, sich allein auf ihn zu verlassen. Kommen wir und finden wir dorthin, dann können wir befreit glauben. Dann können wir gelassen umgehen mit dem, was uns begegnet. Fragen wir also mit unserem Predigttext, wie bleibe ich Christ angesichts der Erfahrung, dass sich nicht alle meine Erwartungen von Jesus erfüllen? Dann kommen wir unmittelbar bei dem Grundsatz Martin Luthers an. Dein Glaube bleibt in Christus allein. Mit Christus allein bist du auf einem guten Weg. Denn unser Glaube ist nicht dazu da, Schmerzen, Probleme oder Krankheiten zu beseitigen. Glaube lässt sich nicht funktionalisieren. Und das machen diese Studien über religiösen Glauben und Gesundheitserfahrungen eindeutig. Glaube lässt sich nicht funktionalisieren. Wer also den Glauben angeht, um keine Schmerzen, keine Probleme, keine Krankheit mehr zu erfahren, erfährt nichts von dem Frieden Gottes. Erfährt nichts von dieser Wahrheit Christus allein. Sondern er hält immer bei dem, was ihn begeistert, was er erwartet. So wie die Menschen hier, die dachten, jetzt kommt der Friedefürst, der schafft uns alle Probleme vom Hals, der wird uns befreien von den Römern. Auf einem guten Weg noch eine zweite Hilfestellung, um mit dem Grundsatz der Reformation Christus allein heute zu leben, jenseits der Begeisterung, die wir, denke ich, auch geprägt durch unsere Zeit suchen. Auch wir wollen ja begeistert sein, begeistert vom Glauben, begeistert von Christus, glückselig. In seinem kleinen Katechismus schreibt Martin Luther, ich gläub, jetzt wird es noch mal ein bisschen kompliziert, ich übersetze, aber ich gläub, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, gläuben oder zu ihm kommen kann. Also in unserer Sprache, es liegt nicht am eigenen Willen. Ich glaube, dass ich nicht aus Eigenvernunft und Kraft durch eigenes Aufblasen des Luftballons quasi zu Jesus Christus kommen kann. Es liegt nicht am Eigenwillen, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. In unseren Worten, Jesus hat zwei Mittel, dir Frieden zu bringen. Das erste Mittel Jesu ist der Heilige Geist. Durch ihn, sagt Martin Luther, hat er mich berufen zum Evangelium. Durch den Heiligen Geist habe ich Glauben empfangen. Und das zweite Mittel Jesu neben dem Heiligen Geist ist das Wort der Bibel. Er hat uns mit seinem Glauben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Durch das Evangelium. Gleichwie, so geht das Zitat weiter, Jesus die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammlet, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält im rechten einigen Glauben. Mit unseren Worten vom Predigttext her, für Begeisterung muss ich nicht sorgen. Für Begeisterung müssen wir deswegen nicht sorgen, weil Jesus die ganze Christenheit, weil er dich und mich sammelt, erleuchtet, heiligt und hält. Spürt ihr, welche befreiende Kraft von diesem Satz alleine Christus ausgeht? Da ist nichts mit Anstrengung, mit Eigenmühen und Sorgen und höchst eigener Pein, wie Luther einmal in einem Lied dichtet, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es will erbeten sein. Für Begeisterung müssen wir nicht sorgen. Im Tagebuch Hebbels findet sich folgender Satz. Und den finde ich ganz, ganz schön. Jede Geliebte wird einmal Hausfrau, ihr lieben Männer. Jeder Purpurrock, jede Krone, Hut. Und theologisch wäre hinzuzufügen, jedes Evangelium wird einmal Literatur, jedes Prophetenwort ein Kalenderspruch, Jesu Kreuz ein liturgisches Gerät. Und unsere Aufgabe besteht darin, den Prozess der Gewohnheitsbildung umzukehren. Denn es stimmt, jede Geliebte wird einmal Hausfrau, jeder Purpurrock, jede Krone Hut. Das ist der Lauf der Gewohnheitsbildung. Und wenn Glaube darin endet, dann endet's genauso. Wir müssen also im Bild gesprochen von der Hausfrau zur Geliebten zurückfinden und von der Literatur zum Evangelium und von der menschlichen Begeisterung zum Christus allein. Von selbst geschieht das nicht. Die Ehe verschlammt im Alltagstrott und der Bibeltext in der Feiertagsrezitation. Und das Abendmahl wird zu einer langweiligen, immer wiederkehrenden Ritus. Ihr Lieben, wir müssen uns vor der Gewöhnung an den Christus hüten. Wir müssen uns der reformatorischen Grundsätze erinnern. Die Gewöhnung durch Begeisterung austreiben zu wollen, ist ein hoffnungsloses Vorhaben. Das Leben begeistert nun mal nicht unentwegt. Und dem Kranken, dem Schmerzverzerrten, dem Leidenden, dem Trauernden hilft das schon gar nicht. Und oft ist es ja auch so, dass der Zweifel an uns selbst unser Zweifel an Jesus ist.
oder der Zweifel an Jesus, geboren aus dem Zweifel an uns selbst. Jesus wusste um diese Gefahr und zog dennoch mit den jubelnden Menschen in Jerusalem ein. Dem Evangelium können wir entnehmen, dass er wusste, was ihm bevorstand. Dreimal kündigt er ja sein Leiden den 12 Jüngern an. Wenn Jesus also nicht mit Triumph rechnete, warum sagte er den Leuten dann nicht ganz einfach im Voraus, was sie erwartete? Warum sagt er es ihnen nicht einfach? Weil Menschen begeistert werden wollen? Weil es nichts gebracht hätte? Weil sie ohnehin nichts verstanden? Weil er selber hoffte, es könne gut noch ausgehen? Ich glaube nicht, dass Jesus sich fürchtete, Menschen zu enttäuschen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus sich fürchtet, dich und mich zu enttäuschen. Sondern was Jesus besorgte und besorgt, ist, dass seine Liebe die Menschen, dass er mich, dass er dich, dass er unser Herz verfehlt. Das sorgt ihn. Denn nur Liebe bewirkt wirkliche Veränderung. Die Liebe, die wir anderen schenken und der Glaube daran, dass wir selbst Geliebte sind. Ich mache es noch einmal in einem neuzeitlichen Beispiel deutlich. 5 Jahre lang wurden 750 ernsthaft erkrankte Patienten in einer vergleichenden Studie betreut. Anschließend wurde der Krankheitsverlauf aller 750 Probanden dokumentiert und ausgewertet. Verglichen wurden Patienten, die eine normale medizinische Behandlung erfuhren und solche, die zusätzlich eine Musik-, Imaginations- und Berührungstherapie erhielten. Und zusätzlich wurde für diese letzte Personengruppe durch religiöse Gemeinschaften weltweit gebetet. Diese Studie an 750 Menschen, schwer erkrankten Menschen vergleichende Studie, führt zu einer ernüchternden Bilanz und die lautet: Spirituelle Behandlungen bewirken keine schnellere und nachhaltige Heilung. Zu beweisen ist da nichts. Das gilt, wenn die Patienten keine persönliche Gottesbeziehung pflegen. Entscheidend für das persönliche Wohlbefinden der Patienten ist, Zitat, der innere Friede und die Überzeugung, Gott nahe zu sein und von ihm geführt zu werden. Alleine Christus. Innere Friede, die Überzeugung, Gott nahe zu sein, unzerbrüchlich nahe zu sein und von ihm geführt zu werden. Luther schreibt zum Abendmahl einmal: Hiermit verwerfe und verdamme ich als eitel Irrtum alle Lehre, die stracks gegen wieder solche Hülf und Gnade unseres Heilandes Jesu Christi strebt. Christus allein. Liebe und Glaube machen sich nicht an Begeisterung fest. Es macht sich auch nicht an uns fest. Der Wunsch nach dem Aufsehenerregenden lässt uns Christus viel mehr verlieren. Als die jubelnde Menge ihre enttäuschte Hoffnung auf Regierungsämter im Kabinett Jesu begruben, ließen sie Jesus fallen. Und die Jünger bekamen es mit der Angst zu tun. Und auch sie ließen Jesus allein, weil es nicht begeisternd war, da unter dem Kreuz zu stehen, weil es nicht begeisternd war, was sich da ihrem Auge bot, sondern das war entsetzliches Grausen und das tat nicht gut. Das fühlte sich nicht gut an. Und darum taten sie nicht, was sie hätten tun können. Was wäre denn das gewesen? Nun, nicht heroisch den Soldaten in den Arm fallen, der den Hammer schwang, aber unter dem Kreuz ausharren, bleiben, wie es Maria tat und wie es Johannes tat. Was war deren beider Motiv? Begeisterung? Nein, sondern Glaube und Liebe. Die Liebe macht sich nicht an Begeisterung fest, die Jesus auslöst sondern an Glaube, der sich an Christus hängt. Christus allein. Das genügt. Amen.
Ich möchte euch einladen, jetzt unmittelbar mit Christus in Verbindung zu treten, indem wir gemeinsam singen und das, was wir singen, vor Christus bringen. Mit ihm sprechen durch die Worte, die wir singen oder auch sagen. Wir stehen auf und sprechen zunächst das Glaubensbekenntnis, das uns mit allen radikalen Christen dieser Welt verbindet. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden.
Zwischen Himmel und Erde stehen wir und wir wir treten in diesen Riss mit dir in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde.
Hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde. Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilte ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte, und war nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen.
Okay.
Gott sei dir, jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft, alles in mir beugt sich vor dir.
Innehalten. Wir können mit Jesus sprechen, jetzt in der Stille. Wir können es aber auch laut tun und die anderen an unseren Gedanken teilhaben lassen.
Herr, wir wollen dir dafür danken, dass wir vor dir stehen können.
Jesus.
Ihr Lieben, ich habe mich sehr auf diesen Palmsonntag-Gottesdienst gefreut. Und ich gehe sehr beschenkt. Und ich danke Jesus dafür. Ich danke dir für die großartige Leitung und euch für die Anbetung. Und euch als Gemeinde, dass wir zusammen einen Herrn haben, eine Wurzel, Jesus Christus. Ihn bitten wir um seinen Segen. Jesus Christus spricht: Meine Gnade genügt, denn die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die gemeinschaftstiftende Kraft des Heiligen Geistes ist mit uns allen. Amen. Wer nun mag, für sich noch beten lassen, der ist herzlich dazu eingeladen, nach vorzukommen. Allen anderen wünsche ich einen sehr schönen Sonntag.